Ja, auch von meiner Seite ein ganz herzliches Willkommen hier oder online. Ihr Lieben, als ich mich vorbereitet habe, ich wollte eigentlich schon letztes Mal mit etwas loslegen, doch der Geist Gottes widerstand mir und ich verstehe, warum. Er wollte erst, wenn wir am Boden liegen, dass wir auffahren mit Flügeln wie Adler, damit wir das, was jetzt kommt, tun können. Amen. Wenn man am Boden liegt, kann man das nicht, worüber ich spreche. Und wir brauchen alle die richtigen Antworten für unser Leben. Und jeder ist an den richtigen Antworten interessiert. Stimmt's nicht? Wäre das nicht cool, wenn man alle Antworten hätte? Leute, das ist aber so. Um die richtigen Antworten zu erhalten, muss man zunächst was tun? Die richtigen Fragen stellen. Man muss die richtigen Fragen stellen. Und ich veräpple euch jetzt nicht, sondern das ist absolut zielführend, was ich jetzt mache. Ich versuche mal, die richtigen Fragen zu stellen, okay? Das ist so ein bisschen als Einstieg. Wo ist Jesus jetzt? Wo ist Jesus gerade jetzt? Ja, wo ist er denn? Und wenn ihr bei den Predigtreihen gut zugehört, könntet ihr, also das ganze letzte Jahr oder halbes letztes Jahr gehalten habt, dann würdet ihr jetzt antworten, ja, er lebt ja in mir. Ja, durch den Geist stimmt das, aber ich meine jetzt richtig, als Person, wo ist er jetzt? Natürlich im Himmel bei seinem Vater, völlig klar. Und durch seinen Geist lebt er natürlich auch in dir und in mir. Und dann kommt die nächste Frage. Ja, was macht er denn jetzt im Himmel? Gute Frage, ne? Was macht er da? Es gibt ja dann immer so Witze, wenn die Leute in den Himmel kommen, die liegen da irgendwo auf Wolke 7 und spielen Harfe. Was macht Jesus? Ist er mit was beschäftigt? Und ich kann euch sagen, oh ja, Jesus ist wirklich beschäftigt. Er ist sehr, sehr, sehr beschäftigt. Und da gebe ich euch sogar eine doppelte Antwort drauf. Wir finden ganz klar in der Schrift, dass er als Hohepriester bei uns für den Vater eintritt. Habt ihr das schon mal gelesen? Der Hebräerbrief erwähnt das. Und eine Geschichte deutet das auf der Erde schon an mit Petrus. Wo Jesus dem Petrus sagt, Mensch, der Satan, der hat versucht, euch zu sichten wie den Weizen. Und dann sagt er dem Petrus, aber ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Und das ist genau das, was Jesus bei dem Vater macht, weil, wie du das gut sagtest, mit dem Ankläger, Opfer und so weiter, da ist ja noch jemand, da ist ja Satan, der ist ja ein Verkläger, sagt die Schrift. Der geht laufend vor Gott und klagt die Heiligen und die Gerechtgemachten an und verdammt sie und will, so nach dem Motto, die musst du aber bestrafen. Das ist, guckt ja, das geht doch nicht, was der da macht. Der nennt sich doch Christ, guck mal, was die gemacht hat. Und da steht, dass Jesus vor uns, vor dem Vater eintritt. Wir haben einen Beistand. Wir haben jemand, der uns verteidigt, der Fürsprache tut. Ist das nicht heftig? Damit ist er beschäftigt. Warum? Weil der Satan laufend anklagt und Jesus verteidigt laufend. Und dann dürfen wir kommen mit Zuversicht vor den Thron der Gnade. Amen. Und rechtzeitig Hilfe und Barmherzigkeit und Gnade empfangen. Das ist so wunderbar. Aber er ist mit noch etwas beschäftigt. Ich sag dir, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist sind gerade sehr, sehr, sehr beschäftigt. Warum? Ihr könnt das, was da angedeutet wird, nachlesen. Zum Beispiel in Johannes 14. Wo er den Jüngern sagt, ja, ich werde ja weggehen. Ich gehe ja zurück zum Vater. Und dann sind die, was? Und dann sagt er voraus, ich gehe voraus zum Vater, um was zu tun? Um was zu tun? Um für euch einen Platz im Himmel vorzubereiten. Um für euch alles vorzubereiten, sagt eine andere Übersetzung. Und das ist etwas Großartiges, weil das setzt ja etwas voraus. Er sagt ja auch, in meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Und wir denken, hä? Der Himmel ist doch schon fertig. Was muss da vorbereitet werden? Jetzt denkt mal gut nach. Da muss man sich natürlich eschatologisch in der Lehre, der biblischen Lehre von der Endzeit gut auskennen. Was sagt die Bibel über diese Erde? Diese Erde wird vergehen. Schon mal gelesen in der Bibel? Nichts wird bleiben. Diese Erde wird vergehen. Nicht wie damals gerichtet mit Wasser, weil du von den Gerichten sprachst, sondern der Apostel Petrus, ein Fischersmann, der überhaupt keine Ahnung von diesen Dingen da hat, der sagt und schreibt in seinem Brief unter Eingebung des Heiligen Geistes, die Elemente werden vor Hitze zergehen. Diese Erde wird im Feuer untergehen. Das ist ganz klar beschrieben an vielen, vielen Stellen, auch in der Offenbarung. Diese Erde wird vergehen. Aber vorher wird Jesus etwas machen auf dieser Erde. Er wird 1000 Jahre demonstrieren, wie es gewesen wäre, wie paradiesisch es gewesen wäre, wenn wir ihm vertraut hätten. Wenn wir im Paradies geblieben wären. Und dann stellt er alles wieder her. Dieses Friedensreich, was Menschen, was unter globalistischen Maßnahmen versucht wird, UNO, One World und all diese Sachen, es wird nicht gelingen. Für eine kurze Zeit zur Täuschung durch den Antichristen, natürlich. Völlig klar. Deshalb müssen wir aufpassen bei dieser ganzen One-World-Geschichte, Globalismus. Sehen wir ja schon bei Babel, Babylon, all diese Dinge. In der Urgeschichte der Bibel, den ersten Kapiteln, findest du schon prophetisch den Abriss, wie alles ablaufen wird. Nimrod, der Turmbau zu Babel, sprachen alle eine Sprache, sozusagen eine Religion, eine Sprache, ein Wirtschaftssystem, ein Geldsystem. Ihr versteht. Das ist prophetisch schon im Kapitel 11 der Genesis alles vorhergesagt, wie es kommen wird. Aber Jesus wird das in Wirklichkeit aufrichten können. Der Antichrist, für den wird es nur 7 Jahre dauern. Aber der Herr wird ein 1000-jähriges Friedensreich aufrichten. Er wird zeigen, wie es geht. Es wird kein Leid mehr geben, kein Schmerz, kein Geschrei, keine Ungerechtigkeit. Da steht, die Kinder werden mit gefährlichsten Tieren zusammenspielen. Die Schöpfung ist wieder eins. Das ist so wunderbar. Mensch und Tier, Pflanzen, es ist alles symbiotisch miteinander verbunden. Jetzt sind die Biotope durch den Sündenfall, ist alles in Mitleidenschaft gezogen. Umweltverschmutzung, alles ist so fürchterlich, es ist so ungerecht. Und Jesus stellt alles wieder her, nur Gerechtigkeit. Alles ist sauber in der Umwelt. Freust du dich? Ist das nicht Hammer? Das wird er vorher demonstrieren. Aber irgendwann kommt der Zeitpunkt, da wird er diese Erde und da wird er sogar den alten Himmel vernichten. Das sagt die Bibel ganz klar. Und uns ist völlig klar, wer die Bibel aufmerksam gelesen hat, der merkt, es gibt Schlimmeres als das Coronavirus. Es gibt die Infektion durch die Macht des Bösen, durch die Macht der Sünde. Und nicht nur dieser Planet ist von der Sünde durchseucht worden, sondern die erste Sünde passierte ja nicht im Garten Eden, sondern die erste Sünde, und das ist der Knaller, passierte in der Himmelswelt im Herzen des obersten Engels, Luzifer, dieser Erzengel, dieser Engelfürst, ein Cherub. Der von der Beschreibung, es wird ja beschrieben, Prophetien sind oft mehrdeutig. Sie haben nicht nur eine Linie, sie sind nicht nur historisch zu verstehen. Sie gehen manchmal in die Vergangenheit zurück, sie gehen in die Zukunft. Sie spielen auf einen Menschen an und hier ist das auf den König, Fürsten von Tyrus. Wenn du das liest, ja, das ist Jesaja 14 und Hesekiel 28, diese Prophetien, wo von dem Fall und der Rebellion Luzifers gesprochen wird, könnt ihr nachlesen zu Hause, Jesaja 14, Hesekiel 28, wo dann ganz klar steht, hier geht es nicht nur um einen Menschen, sondern da steht, du hast dich erhoben und wolltest dich auf den Thron Gottes setzen. Er wollte Gott gleich sein und das ist dieses Ding, Gott hat seine Wesen, er hat die Menschen und die Engel mit einem freien Willen ausgestattet und irgendwann ist etwas in Luzifer entstanden. Da war er noch der Lichtengel, weil er diese freie Wahlmöglichkeit hatte und sagte, der Platz vor dem Thron, unter dem Thron reicht mir nicht. Selbst wenn ich der Zweithöchste wäre, das genügt mir nicht. Ich will auf dem Thron sitzen. Und das ist Stolz. Die erste Sünde, die überhaupt im Universum, in der unsichtbaren Welt passiert ist. Und deshalb ist es in christlichen Kreisen so lächerlich, wenn wir nur darauf achten, spielen die Leute Karten, trinken sie was? Ihr versteht, Rauchen sie? Sind die Röcke zu kurz? Immer nur all diese Äußerlichkeiten. Hey, worauf Jesus wirklich guckt, ist das Herz. Und wenn Stolz und Hochmut im Herzen ist, dann ist das die Ursünde und das ist das Schlimmste, was einem Menschen passieren kann. Und durch den Stolz und durch den Hochmut geriet der Erzengel Luzifer in Rebellion gegen Gott. Und deshalb ist der Himmel, nicht nur die Erde, von Sünde, von dem Virus der Macht der Sünde verseucht. Und deshalb muss nicht nur eine neue Erde kommen, es muss auch ein neuer Himmel kommen. Und deshalb sage ich, ist der Vater, der Sohn, der Heilige Geist, sie sind gerade schwer beschäftigt. Amen. Es wird alles komplett neu gemacht. Denn wenn das Alte weggefegt werden wird, ist das Neue fertig. Ist das cool oder ist das cool? Das ist besser als Star Trek, Star Wars, Herr der Ringe. Das ist die Realität, Leute. Das andere sind Fabelgeschichten. Und hier wird uns die Realität erzählt. Wow. Eine weitere Frage und glaubt nicht, dass ich euch veräpple. Ja. Wo war er denn nochmal vorher gewesen? Wir haben eben gesagt, er ist im Himmel und ist da gerade schwer beschäftigt. Wo war er nochmal vorher gewesen, bevor er wieder im Himmel war? Wo war der noch? Wo war Jesus noch? Hier auf der Erde, ne? Haben wir doch gerade erst vor einem Monat zu Weihnachten gefeiert, dass Jesus auf die Erde gekommen ist. Und jetzt, das ist eine gute Frage. Ja, Moment mal. Wenn er hier bei uns auf der Erde war, dann muss er ja einen Grund gehabt haben, warum er auf die Erde gekommen ist. Ja, warum war der eigentlich hier bei uns? Was war denn seine Mission? Hat er eine Mission? Ja, und darauf kann ich nicht eine Antwort geben. Darauf muss ich dir gleich eine fünffache Antwort geben. Die erste. Jesus ist hier auf diese Erde gekommen, um das Reich Gottes zurück auf diese Erde zu bringen. Der Satan hat das zerstört. Er ist eingedrungen in diesen Garten Eden, dem irdischen Ableger des Reiches Gottes, versteht ihr? Vom Himmel auf die Erde gebracht, dieser wunderbare Garten, die andere Erde, es war ja noch wüst und Gott hatte geplant, dass er dem Menschen, er hat ihm ja dann den Auftrag und die Vollmacht gegeben, dass er herrschen soll über diesen Garten, dass er ihn bebauen und bewahren soll. Und dann hätte der Mensch unter dem Segen Gottes die ganze Erde zum Garten Eden gemacht. Stellt euch das mal vor, das war Gottes Plan. Ist der Plan gut? Das ist ein cooler Plan, oder? Dieser kleine Garten, die ganze Erde wäre der Garten Eden geworden. Die ganze Erde wäre das Reich Gottes geworden. Aber die Schlange oder Luzifer drang in die Schlange ein, benutzte die Schlange, hatte Zugang in den Garten. Er verführte die Menschen und er nahm ihnen dann durch Betrug ihr Herrschaftsrecht, ihre Autorität weg. Denn wenn Gott der Schöpfer ist und der Herr ist und ihm die Erde natürlich gehört, was ist dann der Mensch? Der Mensch ist eigentlich, bevor Satan diesen Titel bekommen hat, der Mensch ist von Gott gedacht als der Fürst dieser Welt. Versteht ihr? So war Gottes Schöpfungsplan. Unter dem König Jesus sind wir Menschen die Fürsten, die auf dieser Erde den Planeten verwalten, bebauen und hier Autorität haben. Und Satan hat diese fürstliche Autorität, diesen Adel dem Menschen gestohlen. Und Jesus ist gekommen und er hat das ja gesagt zu Dienstbeginn. Ihr könnt das nachlesen. Im Markus-Evangelium, gleich zu Dienstbeginn, seine ersten Worte, die er spricht, sagt er, dass er gekommen ist, oder er sagt, das Reich Gottes ist nah herbeigekommen. Warum? Weil er der König auf diese Erde gekommen ist. Das Reich Gottes ist jetzt wieder da. Mit meinem Kommen bringe ich das Reich Gottes zurück auf die Erde. Und jetzt kehrt um und glaubt an das Evangelium und dann könnt ihr wieder Anteil haben am Reich Gottes. Was für eine coole Botschaft. Die zweite Antwort. Jesus ist gekommen, um den Menschen Gott, den Vater, zu offenbaren. Lesen wir ganz klar, Johannes 17, hohepriesterlichen Gebet. Und er sagt ja auch in Johannes 14, wer mich sieht, der sieht den Vater. Ich habe keine eigenen Worte, die ich spreche. Was ich den Vater tun sehe, das tue ich. Was ich ihn sprechen höre, das spreche ich. Jesus ist gekommen, um den Menschen wieder Gott zu offenbaren, den Vater zu offenbaren, weil Adam und Eva, sie waren ja in Gemeinschaft mit Gott. Und jetzt kannte kein Mensch mehr Gott und Jesus kommt, um Gott wieder bekannt zu machen und ihn nahe zu bringen. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Der Vater ist so wie ich. Dritte Antwort. Jesus ist gekommen, um die verlorenen Menschen zu suchen und sie zu finden. Er ist nicht nur gekommen, um zu suchen, er ist auch gekommen, um sie zu finden und um sie in seine Nachfolge zu berufen. Ich bin der König des Reiches. Kommt aus diesem Machtbereich des Fürsten dieser gefallenen Welt jetzt heraus in mein Reich hinein, folgt mir nach in mein Reich, in das Königreich Gottes. Und das fängt nicht erst in der Ewigkeit an. Amen. Das Königreich Gottes, sagt er nämlich dann, ist jetzt wo inwendig in euch, wenn wir Jesus aufgenommen haben. Wenn wir den Heiligen Geist aufgenommen haben, ist das Königreich Gottes inwendig in uns. Wow. Vierte Antwort. Jesus ist gekommen, um die Menschheit durch sein stellvertretendes Leiden und Sterben zu retten. Amen. Und ich sage bewusst die Menschheit. Ich bin kein Allversöhner. Ich habe damit nichts zu tun mit dieser Theorie. Aber die Sache ist folgende. Jesus ist nicht nur für die frommen Menschen gestorben, für die Gläubigen. Amen. Für wie viele Menschen ist Jesus gestorben? Er ist für alle Menschen gestorben. Ob die glauben oder nicht glauben, er ist für die schlechtesten und die bösesten Menschen gestorben. Weil er sagt es doch ganz klar, die Gesunden brauchen den Arzt nicht. Die Kranken brauchen den Arzt. Jesus ist für alle gestorben. Und von Gottes Seite wäre es möglich, weil wir lesen das ja dann auch bei im Timotheusbrief, Gott will, dass wie viele Menschen geholfen wird und dass sie gerettet werden. Wie viele? Ein paar Auserwählte. Steht da nicht, oder? Er will, dass alle gerettet werden. Es steht wirklich wörtlich in der Bibel. Und von Gottes Seite ist dafür alles getan. Das ist doch cool, oder? Fünfte Antwort. Der Sohn Gottes ist auf die Erde gekommen. Steht ganz klar im Johannesbrief. Um die Werke des Teufels zu zerstören. Und im Dienst von Jesus manifestiert sich das. Überall ist er irgendwie in Konfrontation mit dem Reich der Finsternis. Und wer gewinnt immer? Immer Jesus. Das ist überhaupt keine Frage, oder? Es gewinnt immer Jesus. Es ist wie wenn du im Dunkeln bist, das Reich der Finsternis, und du machst das Licht an. Dann ist die Finsternis weg, oder? Die Finsternis ist besiegt. Einfach, weil die Kraft des Lichtes stärker ist. Wow. Deshalb war er hier bei uns auf der Erde. Und das war nur die Einleitung. Keine Angst, ich mache eine Predigtreihe und ich versuche heute nicht über eine Stunde zu predigen. Halleluja. Ich mache eine Predigtreihe daraus, weil diese Gedanken, ich wollte eigentlich diese Reihe mit in Christus abschließen, weil mir noch etwas auffiel mit dem Widerstand, den Jesus erlebt hat vom Feind gegen seine Identität. Und das war so ein interessanter Gedanke. Und dann habe ich mich seit Jahren zum ersten Mal wieder mit dem geistlichen Kampf befasst. Darum wird es gehen in der Predigtreihe. Und es war, als ob ich Offenbarung hatte. Es war, als ob jemand mir Scheuklappen wegnahm und alle meine Erfahrungen, die ich die ganzen Jahrzehnte gemacht habe, wieder eingefallen sind. Und auf einmal sah ich Zusammenhänge, dachte ich, das kann ich nicht in eine Predigt fassen. Das geht nicht. Das ist unmöglich. Und deshalb nenne ich diese Predigtreihe, darum geht es. Und deshalb war die, was der Heilige Geist gemacht hat letzten Sonntag, es war so gut. Er hat uns, wenn wir am Boden liegen, ermutigt, aufgebaut, damit wir nicht vom Maulwurfshügel von der Perspektive gucken, sondern wie Adler über den Dingen schweben durch seine Kraft. Amen. Das ist eine andere Perspektive. Wenn du die Predigt nicht gehört hast, hör sie dir an, weil dann bist du vorbereitet für diese Predigtreihe, die ich nenne, geistlicher Kampf, biblisch und ausgewogen. Seid ihr dabei? Geistlicher Kampf, biblisch und ausgewogen, weil, ich muss dazu Folgendes sagen, manche kennen mich ja nicht, ich bin ja geprägt worden durch den Mühlheimer Verband. Das war die erste Pfingsterweckung auf deutschem Boden. Aber diese Gründer waren ja eigentlich evangelische Pfarrer und hatten eine nüchterne Theologie. Obwohl sie Wunder und Zeichen, sogar Totenauferweckung, Dämonen ausräumen. Sie haben alles erlebt in Deutschland, in Mühlheim, im Ruhrgebiet. Mein Urgroßvater kam dadurch zum Glauben. Aber sie waren immer nüchtern. Versteht ihr, so bin ich von Anfang an geprägt worden. Und dann, als ich in den Norden kam, durfte ich erleben, dass Gott eine Verbindung zwischen mir und Wolfram Kopfermann hergestellt hat. Und er hatte einen Buchtitel, als damals so extreme aufkam, hat er einen Buchtitel publiziert. Und der heißt Macht ohne Auftrag. Warum ich mich nicht an der geistlichen Kampfführung, diesem Übertriebenen, ich gehe da gleich noch drauf ein, beteilige. Vielleicht kennen das Buch manche von euch. Und deshalb möchte ich wirklich, von der Seite bin ich sehr nüchtern geprägt worden. Und gestern und die Tage, es kam immer wieder dieses Wort zu mir, Nüchternheit. Nüchternheit. Ich habe stundenlang recherchiert in der Bibel, ich habe alles durchgelesen über Nüchternheit. Und deshalb nenne ich den ersten Teil, werde nüchtern. Und lebe in der Realität. Und es geht heute Morgen nicht um Alkohol oder Drogen oder dass wir fasten müssen. Halleluja. Sondern es geht um mentale Nüchternheit. Dass wir in unseren Gedanken und Schlussfolgerungen absolut nüchtern sind. Und das möchte ich erklären. Werde nüchtern und lebe in der Realität. Der erste Teil von geistlichem Kampf, biblisch und ausgewogen. Dann habe ich entdeckt, Nüchternheit ist ein klares Gebot im Neuen Testament und es bezieht sich auf unseren Denksinn und unsere Gedankenwelt von einem biblischen Weltbild und einer biblischen Weltsicht, dass wir nicht uns einlassen, gedanklich in solchen Fabeln, in solche Fantastereien, in solch ein Wunschdenken abdriften. Wir Menschen tendieren da ganz schnell zu, seid mal ehrlich. Ja, immer schnell so, ganz schnell so ein Wunschdenken, ach, wäre das doch so. Und dann malen wir uns in der Fantasie. Und manche sind da sehr begabt. Oh, manche haben eine sehr, sehr kreative und bunte Fantasie. Stimmt das nicht? Weil es manche sich vorstellen können. Und die Bibel sagt, hallo, rudert mal zurück. Seid nüchtern in eurem Denksinn. Und dann habe ich etwas festgestellt. Dieser Begriff und dieses Thema Nüchternheit ist mit folgenden vier Themen verknüpft. Also Nüchternheit immer in Bezug auf die vier Themen, die ich euch jetzt nenne. Wir finden Nüchternheit ganz klar in Bezug auf geistliche Leiterschaft in der Bibel. Sagt, zuerst müssen die geistlichen Leiter, das ist ein ganz wichtiges Kriterium für Leute, die in der Gemeinde im Reich Gottes Autorität ausüben sollen. Das müssen Leute sein, die in ihrem Denksinn nicht Spinner und Abgedrehte, oh, ich sehe die lila Sonne und folgt mir alle. Wir gehen in den lila Sonnenuntergang. Versteht ihr? Da hat's genug Verrückte gegeben im Reich Gottes. Ich bin lang genug dabei und haben Leute kommen und gehen. Sei mal ehrlich. Seid ehrlich. Was Leute schon alles erzählt haben, seid froh und ich bin froh. Wir sind noch dabei. Amen. Halleluja. Danke, Herr, dass wir noch dabei sein dürfen. Leiterschaft und Nüchternheit ist eine ganz wichtige Connection im Neuen Testament. Dann finden wir das Thema Nüchternheit in Bezug auf unseren Feind, den Teufel, auf dieses Thema Kampfführung. Wenn es dazu kommt, dass ihr in Konfrontation mit dem Feind kommt, dann seid nicht irgendwo abgedreht, seid nicht hysterisch, seid nicht ängstlich, seid nicht, jetzt bekämpfen wir mal alle den Feind und wir treiben ihn aus ganz Deutschland aus. Alles schon gehört. Seid nüchtern. Ganz wichtig. Teufel, geistlicher Kampf. Nüchternheit, sagt die Bibel. Und dann das dritte Thema, sagt die Bibel, seid nüchtern in Bezug auf diesen gemeinsamen Thema unsere Heiligkeit und die Gefahr der Sünde. Seid da ganz nüchtern, spielt nicht mit der Sünde. Das ist eine Macht, die ergreift Besitz von dir, die Macht der Sünde. Biete ihr keine Landefläche, gebt dem Teufel keinen Raum, sagt die Bibel. Seid ganz nüchtern, wenn es um eure Heiligkeit und um Sünde geht. Spielt nicht mit diesen Dingen. Seid nüchtern in eurem Denken. Da seid da nicht in abgedrückt. Och, ist doch nur einmal. Gott ist ja ein gnädiger Gott. Seid nüchtern. Was du beschrieben hast. Wir verletzen Gott. Wir tun Gott weh. Und wir bieten eine Angriffsfläche. Weil in dem Moment, selbst wenn Gott uns nicht verlässt, aber wir verlassen Gott und wir begeben uns unter die Herrschaftsgebiet des Teufels. Dadurch kommen wir in große, große Gefahr. Seid ihr bei mir? Jemand hat mal beschrieben, der Teufel ist ähnlich wie ein Kettenhund, wo man es sich vorstellen muss. Und wenn man im Willen Gottes lebt, dann ist man immer in der Schutzzone, wo der Zaun ist und der Hund ist an der Kette. Er bedroht dich und brüllt und schüchtert dich ein, aber er kann dir nicht wirklich etwas tun. Versteht ihr? Finde ich ein super Bild. Aber wenn du diesen Schutzbereich verlässt, dann kommst du dem Kettenhund so gefährlich nahe, dass er dich beißen kann, dich verletzen kann und dir eventuell an die Gurgel geht und dein Leben bedroht. Das ist das, was wir wissen müssen. Seid ganz nüchtern, sagt die Bibel, in Bezug auf Heiligkeit und auf die Macht der Sünde. Und das letzte Thema, wo die Bibel sagt, das ist sehr verquickt mit diesem Thema, seid nüchtern, wenn es in Bezug auf das Thema die Wiederkunft des Herrn geht. Stimmt's? Ganz klar. Lasst euch nicht erschrecken, wenn dann schon mal wieder eine Prophetie kommt oder ein Brief. Ja, der Herr ist schon gekommen und blieb. Ihr versteht. Ne? Habe ich über die Jahrzehnte Geschichten gehört. Leute, die mich mitten in der Nacht anriefen, verstört waren. Oh, muss ich mein Haus verkaufen? Ich habe Sachen erlebt. Es ist schier nicht zu fassen. Seitdem es YouTube gibt, es gibt auch ein paar gute Sachen, aber leider verbreitet sich so viel Schrott. Auch geistlich über diese Massenkanäle. Herr, öffne doch mal die Türen und die Tore in den Massenmedien für gesunde Lehre. Amen. Oh, bitte mach da Türen auf. Bitte, bitte, bitte. Es wird so dringend gebraucht. Also das sind die vier Themen, die die Bibel mit Nüchternheit verquickt. Geistliche Leiterschaft in Bezug auf unseren Feind mit dem Teufel, den Kampf. In Bezug auf die Gefahr mit der Sünde und unserer Heiligkeit, dass wir es nicht leicht nehmen sollten. Und Nüchternheit in Bezug auf die Wiederkunft Christi. Okay, und dann finden wir diese Thematik vor allem bei den beiden Aposteln, die mit P beginnen. Dem Apostel Paulus und dem Apostel Petrus. Und heute starten wir mal mit dem Apostel Petrus. Und da möchte ich zwei Stellen nehmen, und die habe ich intensiv in allen möglichen Variationen gelesen und mir angeguckt. Und wir finden das am Anfang des ersten Petrusbriefs in 1. Petrus 1 und am Ende 1. Petrus 5. Wir gucken mal die erste Stelle an. 1. Petrus 1. Vers 13, und da wird diese Thematik Nüchternheit in Zusammenhang mit dieser Heiligkeit und dieser Sünde gebracht. Und nach Schlachter oder auch vom Grundtext her steht da, wir sollen unseren Denksinn steht da wörtlich, umgürten. Und damit ist gemeint, ist ja ähnlich wie bei der Waffenrüstung, denkt man gleich an die Waffenrüstung, stimmt's, aus Epheser? Umgürtet euren Denksinn. Ich so, ja, ist doch der Gürtel der Wahrheit. Genau, es geht um den Denksinn. Weil, wenn du in den Kampf gehst und deine Hose fällt, und früher hatten die ja Schwert und da alles dran, ihr versteht. Da war alles am Gürtel. Du bist mitten im Kampf und deine Hose fällt. Das geht gar nicht, ihr versteht. Und hier sagt die Bibel, hey, was ganz, ganz, ganz wichtig ist, dass ihr euren Denksinn, damit ist gemeint, gürtet, dass er ihn stärkt, ihn kräftig, dass die Hose hält. Es ist gemeint, gürten heißt, die Gedankenwelt festzuzurren, dass sie nicht abschweift, dass sie fokussiert ist. Herr, ich schaue fest auf dich, auf dein Wort. Ich lasse mich nicht von jedem Wind der Lehre, von allem, was da kommt, hin und her werfen. Ich schaue auf den Anfänger und Vollender meines Glaubens. Ich schaue auf sein Wort. Amen. Den Denksinn festzurren, ihn damit stärken und kräftigen. Stärkt und kräftigt euren Verstand, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade. Und dieser Schlussteil, der ist egal, in welche Übersetzung du dann studierst, setzt eure Hoffnung auf die Gnade, der ist immer gleich. Wunderbar. Das sagen alle fast wortwörtlich. Setzt eure Hoffnung nicht auf eure Werke, nicht auf eure Leistung. Setzt die Hoffnung auf das, was Jesus für euch bereits vollbracht hat, setzt die Hoffnung auf die Gnade. Aber diese Ermahnungen, was wir für einen Job zu tun haben, die sind sehr interessant. Und durch manche Übersetzungen, die moderneren Übertragungen und so, kommt das gut raus, was eigentlich heißt. Was heißt es, nüchtern zu sein? Die gute Nachricht sagt zum Beispiel im Zusammenhang mit bleibt nüchtern, darum seid wach und haltet euch bereit. Interessant. Wachsamkeit. Dass man bereit ist, weil die Kriegsführung des Teufels ist ja nicht wie früher in diesen Stellungskriegen, wie es noch im Ersten Weltkrieg war. Stellungskriege, Gräben, dass wir uns vorstellen, oder wie bei Israel, ne? Goliath und die Philister am einen Berg und die Israeliten am anderen Berg. Und dann haben sie sich erstmal bedroht, 40 Tage, und dann sind die Heere aufeinander marschiert. Die geistliche Kampfführung des Teufels müssen wir uns eher vorstellen, was wir gerade die letzten Jahrzehnte immer und immer wieder erleben, Terroranschläge. Er macht unerwartete Terrorattacken. Ihr habt das ja mitgekriegt überall die letzten Jahre. Und so ist die Taktik des Teufels. Es ist gezielt, er geht ganz bestimmt an ganz bestimmte Sachen heran, an ganz bestimmte Themen. Aber wir müssen ähnlich wie die Menschen in Israel, die das seit Jahrzehnten gewohnt sind, dass von Arabern diese Raketen reinkommen, dass da Terroranschläge stattfinden, die leben ein gutes Leben, so wie die Bibel auch sagt, alles hat seine Zeit, sie freuen sich, aber sie haben immer, die meisten waren in der Armee da, alle sind fast bewaffnet in Israel und sie haben überall, in jeder Ecke sind Zufluchtsräume, also Bunker würden wir, Schutzräume. Du kannst überall in Schutzräume fliehen in Israel. Und das ist interessant und das ist damit gemeint, dass wir, hey, lebt dein Leben, versteht ihr, das ist Kampfführung biblisch und ausgewogen und nüchtern. Oh, wo ist der Feind, wo ist der? Oh, versteht ihr, nicht so hinter jedem Busch. Oder, oh. Diese verspannten Christen will Gott gar nicht haben. Sondern die Bibel sagt, hey, wenn du verheiratet bist, genieß das Leben mit deiner Frau, trink dein Viertele, genieß dein Rochebrate mit Spätzle. Aber wenn der Feind attackiert, und dann kommt das plötzlich, diese Terroranschläge. Du musst nicht laufen, diese, oh, dann laufen diese verkrampften Christen rum. Oh, du musst dich auch bekehren, dann wirst du auch so schön verkrampffähig. Was für ein Zeugnis für den Herrn. Schrecklich, oder? Leute, lasst uns bitte nicht so werden. Geistlicher Kampf, aber bitte biblisch und ausgewogen, ja? Ihr versteht, das ist plötzlich, es ist überraschend. Deshalb, wie die Israeliten, sie leben, sie sind fröhlich, aber sie wissen, jederzeit kann dieser Terroranschlag kommen. Jederzeit kann diese Rakete einschlagen. Sie sind in Alarmbereitschaft, sie sind hellwach dafür. Dann sagt, eine andere Übersetzung sagt, bemüht euch um ein klares, nüchternes Denken und eben hier im Kontext der Zusammenhang mit Sünde und um Selbstbeherrschung. Interessant, bei sündigen Angeboten, Verlockung, guck mal, wie der Kuchen lacht. Guck mal, diese nackte Frau oder guck mal, dieser attraktive Mann. Ihr versteht, Augenlust und all diese Dinge, was uns angeboten wird im Zusammenhang mit der Sünde. Hey, nüchternes, klares Denken, Selbstbeherrschung im Zusammenhang. Und dann, das ist der absolute Knaller, habe ich gefunden, die hatte ich sonst noch nicht so auf dem Zettel. Ich habe jetzt eine Übersetzung gefunden, das Buch heißt die. Und das ist die absolute Knaller-Übersetzung. Das ist wie in so einem Bootcamp der Master Drill Sergeant, der das an seine Spezialeinheit weitergibt, die Worte. Jetzt wollt ihr die mal hören? Die Worte, wie der das denen sagt. Da denkst du wirklich, hey, das ist eine Spezialeinheit, die müssen irgendwas Wichtiges bewachen, die Jungs sind auf Wache. Und dann sagt der Master Sergeant, reißt euch zusammen! Und werdet ganz klar in eurem Denken, seid hellwach. Fand ich so krass, als ich diese Übersetzung gelesen habe. Ja, aber wir verstehen. Hey, wir müssen wirklich bereit sein, dass jederzeit irgendwo der Feind zuschlagen kann. Aber trotzdem, lebe fröhlich dein Leben und dein Christsein. Seid ihr bei mir? Darum geht es, ihr Lieben. Alles hat seine Zeit. Wir suchen nicht den Feind, wir suchen Gott. Und wenn der Feind erscheint, sind wir vorbereitet. Darum geht es. Darum geht es um gar nichts anderes. Okay, ihr Lieben, die zweite Stelle, die finden wir am Schluss von Petrus in Bezug auf Nüchternheit. 1. Petrus, Kapitel 5, die Verse 8 und 9. Nüchternheit im direkten Zusammenhang mit dem Teufel und mit diesen Anschlägen und dem Kampf mit ihm. Und das ist die Stelle 1. Petrus, Kapitel 5, die Verse 8 und 9. Ich gehe erstmal sehr stark auf den Vers 8 ein und komme zum Schluss natürlich auf Vers 9 zu sprechen. Also Vers 8, wo es immer um diese Nüchternheit geht, da sagt es zuerst, es sagt Schlachter, also ganz nah am Grundtext, sagt, seid nüchtern, also in eurem Denken nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Hier wird der Teufel dargestellt, dass er gegen dich angeht. Du hast etwas vor in deinem Leben und er widersteht dir. Er ist dein Widersacher. Er geht gegen dich und gegen deine Pläne und er geht gegen dein Leben an. Er ist gegen dich. Und das ist, was viele Christen realisieren müssen. Ich habe einen Feind, der gegen mein Leben angeht, dass ich kein gutes Leben habe. Die andere Übersetzung, die mir gefallen hat, war die neue Genfer Übersetzung. Da steht, seid besonnen und wachsam. Besonnenheit, also ruhig. Alles ganz cool erstmal durchdenken, ruhig bleiben, nicht hektisch, nicht hysterisch werden. Seid besonnen und wachsam, Denn der Teufel, der Löwe, er streift umher wie ein Löwe umher und ist immer auf der Suche nach einem Opfer. Das ist das, was ich eben gesagt habe. Wenn wir den Schutzzaun verlassen, ein Löwe ist ein Raubtier, ein Jagdtier. Und wenn du dein Gehege, wir sind Schafe von der Herde des Herrn, Amen. Wenn du das Gatter verlässt, der Bereich, der dir von Gott zugedacht ist, den Schutzraum verlässt, das ist mein Opfer, sagt der Teufel, freut sich. Cool, dass du die Herde verlassen hast. Cool, dass du diese Grenzlinie übertreten hast. Ich habe nur auf dich gewartet. Ich warte nämlich auf Opfer. Und wenn du meinst, und der Teufel verführt dich, komm, sei das doch alles eng, das ist doch gesetzlich, überschreite doch diese Linie. Komm in die Freiheit. Ja, komm zum Löwen. Komm dem Löwen nahe, damit er dich fressen kann. Wir fallen immer wieder auf solche Tricks rein. Das ist verrückt, oder? Du kannst doch einem Löwen nicht vertrauen, wenn du die Gazelle bist. Er sagt, komm näher, ich tue dir auch nichts. Glaub nicht dem Löwen. Ich glaube, ihr müsst mal wieder, wie war das? Den Film mit euren Kindern oder Enkeln gucken, Madagaskar. Mit dem Löwen, wo er dann nichts zu essen hat. Alex heißt er, glaube ich, ne? Und wo er dann Hunger kriegt und sogar fast seinen Freund aufessen will. Interessant, fällt mir nur gerade ein. Vertraue keinem Löwen, nicht dem Feind. Wenn du die Gazelle bist, tu es nicht. Hey, dann interessant, was die gute Nachricht sagt. Seid wachsam und nüchtern. Euer Feind, der Teufel, schleicht um die Herde wie ein hungriger Löwe. Er wartet nur darauf, dass sich jemand von euch verschlingen kann. Also Wachsamkeit und Nüchternheit wieder zusammen. Und hier wird dir ganz klar gesagt, euer Feind oder der Gemeinde wird dir gesagt, im Plural, die Gemeinde hat einen Feind. Das muss die Gemeinde wissen. Die Gemeinde hat einen Feind und er umschleicht nicht nur den Einzelnen, er möchte in die ganze Herde eindringen, er möchte die ganze Herde nämlich sprengen. Das ist das Ziel. Er möchte die Herde auseinandertreiben und dann die Leichtesten, die als Opfer zu kriegen sind, die will er dann erwischen. Das ist heftig. Und dann die Stelle aus der Neues Leben Übertragung. Da ist nur ergänzend zu sagen, dieser Satz fand ich interessant, seid jederzeit auf einen Angriff durch den Teufel euren Feind gefasst. Ja, dass man nicht überrascht ist, ist völlig klar, wir haben einen Feind und er kann in einem Terroranschlag plötzlich zuschlagen. Muss man drauf gefasst sein. Und dann sagt das Buch, wo ich eben sagte, Master Sergeant Übersetzung, das Buch sagt, lebt im klaren Blick und voller Achtsamkeit. Euer Gegner, der teuflische Zerstörer, er lauert euch auf und so weiter. Aber hey, was völlig klar ist, und das ist ganz wichtig, kommt zu Vers 9. Wie sollen wir uns verhalten? Und das steht im völligen Gegensatz zu dem Fluchtverhalten der Tiere. Weil sonst wären wir ja gesagt, wir sind Schafe. Oder wenn du in die Gazellen denkst, diese typischen Opfer des Löwen. Wenn die den Löwen kommen sehen, was machen Gazellen? Das typische Instinktverhalten, die Gazellen rennen weg. Sie fliehen. Und der Mensch würde sagen, ich habe nichts mit dem Teufel zu tun. Es gibt doch keinen Teufel. Ich mach die Augen zu und dann verschwindet er. Verdrängung. Ja, du fliehst, ob du wirklich wegrennst oder ob du in deiner Fantasie wegrennst. Die Bibel sagt, sei nüchtern in deiner Fantasie und du musst etwas tun, was gegen den Instinkt von Schafen oder Antilopen und Gazellen ist. Sie würden nämlich alle wegrennen, wenn der Löwe sie bedroht. Bedroht ist auch gut, ja. Halleluja, Herr, du möchtest, dass hier keine Furcht und kein Schrecken ist, sondern dass wir uns entspannen und lachen können. Halleluja. Hey, das ist mir so extrem in diesem Zusammenhang aufgefallen, dass ich das alles so intensiv studiert habe, dass dann gesagt wird, dass wir dieser Anweisung verhalten, weil sie so gegensätzlich ist, dem Feind, dem Bedroher, dem brüllenden Löwen, da, was sollen wir mit ihm machen? Dem widersteht fest im Glauben. Stell dir dieses Bild jetzt vor. Die Gazelle, die Antilope, das Schaf. Nein! Stellt es euch vor. Nein, Löwe! Und der Löwe, da steht nicht, dass er ein Löwe ist, da steht nur, er brüllt wie ein Löwe. Und ich glaube, es war Reinhard Bonnke, der irgendwann mal gesagt hat, wo ich Jugendlicher war, und das fand ich witzig, dieses Ding, eigentlich ist der Teufel nur eine fiese Ratte mit einem Mikrofon oder Megafon. Versteht ihr, der seine Stimme dann so viel lauter macht, Und auf einmal macht's plopp und wenn du ihm widerstehst, hey, wer muss gehen, wenn, sagt die Bibel, wenn er ihm widersteht? Dann muss der Teufel fliehen. Sehr interessante Zusammenhänge, ihr Lieben. Und die Lehre der Schrift, das heißt die biblische Lehre, vermittelt uns ein ganz klares Weltbild, eine ganz klare Weltsicht. Sie sagt, es gibt nicht nur diese sichtbare Welt, es gibt diese unsichtbare Welt. Und in dieser unsichtbaren Welt gibt es zwei völlig gegensätzliche Reiche mit zwei ganz unterschiedlich orientierten Mächten und Kräften. Das ist wichtig. Das muss man als Christ verinnerlichen. Man kann nicht als Traumtänzer unnüchtern irgendwie in irgendeiner Fantasiewelt leben. Du musst dieses biblische Weltbild total verinnerlichen und dir klar machen, es gibt das Reich des Schöpfers, aber es gibt auch das Reich des Zerstörers. Es gibt das Reich des Guten, aber es gibt auch das Reich des Bösen. Es gibt das Reich Gottes, es gibt auch das Reich des Fürsten dieser Welt. Es gibt das Reich des Lichts, aber es gibt auch das Reich der Finsternis. Es gibt das Reich der Liebe, ja, aber genauso gibt es das Reich des Hasses. Und wenn uns diese Dinge klar sind, dann erklären sich viele Dinge sofort automatisch. Stimmt das nicht? Wenn wir diese Welt angucken, wenn wir unser Leben betrachten, es ist so viel erklärt das sofort. Das ist die biblische Sichtweise und die Denkweise, die für Christen völlig selbstverständlich ist und die wird von der Schrift vorausgesetzt, dass jedes Kind Gottes und jeder Christ so denkt. Und jetzt passt mal auf. Jetzt kommen wir mal auf die Weltbevölkerung zu sprechen, weil ich will euch etwas zeigen. Ich habe früher Seminare gehalten, für Glaubensanfänger oder für Suchende auch, Schnupperkurse des Glaubens. Und da habe ich vielfach gearbeitet mit dieser Sichtweise, wie Menschen kulturell geprägt sind durch bestimmte Paradigmen, durch Denkmuster, die durch den Zeitgeist oder in dem Land und in der Kultur vorherrschen. Jetzt passt mal auf, sehr interessant. Für ungefähr 2/3 der Weltbevölkerung, die in den sogenannten klassischen Missionsländern leben, aus unserer europäischen Sicht, stellt sich die Frage, ob es die Macht des Bösen gibt. Die stellt sich überhaupt nicht. Wisst ihr das? Für 2/3 der Weltbevölkerung. Wir sind so arrogant, wir westlich geprägten Menschen in Europa und Nordamerika. Wir sind so arrogant. 2/3 der Weltbevölkerung, für die ist das völlig klar. Das sind Fakten für die. Niemand von uns muss zu denen hingehen und ihnen erklären, und zwar dann erstmal in der Theorie, dass es böse Geister und dass es das Reich der Finsternis gibt. Das müssen wir ihnen nicht erklären. Diese Menschen wissen das. Und zwar nicht in ihrem Kopf und in der Theorie. Sie wissen das aus praktischer Erfahrung, weil sie in ihrem Alltag ständig damit zu tun haben. Mit Zauberei, mit Voodoo, mit Makumba, mit Hexerei, mit Schamanen, Medizinmännern, Hexendoktoren und in den östlichen Gebieten mehr mit den Gurus und den Sadhus, die durch Meditation enorme okkulte Fähigkeiten entwickeln können. Sodass diese ganzen Menschen, die ich aufgezählt habe, dass sie Leute heilen können, dass sie Leute verfluchen können oder Geschäfte, und dann gehen diese Geschäfte kaputt. Leute werden gesund, sie können Leute durch Flüche krank machen und sie können Leute sogar töten. Und das ist Realität und die Menschen dort wissen das und sie sind gebunden und leben in großer Furcht vor diesen Okkultisten und vor diesen Mächten. Das ist sehr wichtig für uns europäisch geprägt denkende Menschen zu wissen. Was christliche Missionare dann an Gutem bewirken können ist, und was sie erklären müssen, das wird ja auch gemacht, und das ist gut, dass sie diesen Menschen, in diesen 2/3 der Weltbevölkerung, dass sie ihnen erklären können, hey, da gibt es noch ein Reich. Es gibt nicht nur das Reich des Bösen und der Finsternis. Es gibt das Reich des Lichtes. Wenn ihr hier mit Geistern und Mächten zu tun habt, die lokal Einfluss haben, dann berichten wir euch vom Gott, der global Einfluss hat. Er ist der Schöpfer aller Dinge und er hat seinen Sohn gesandt und er ist der Herr über alle Mächte und Kräfte. Er ist der Herr des Lichts und die Finsternis muss gehen, wenn er kommt. Und deshalb sind die Leute in diesen Gebieten immer so begeistert. Weil sie wissen, dass es das übernatürliche Böse gibt. Und wenn sie dann hören, es gibt das übernatürlich Gute, versteht ihr? Massenbekehrung. Wie oft hören wir davon? Es ist kein Wunder. Diese Leute glauben alle an das Übernatürliche. Zunächst an das übernatürliche Böse. Und dann kriegen sie mit. Und deshalb passieren so viele Wunder und Zeichen in diesen Gebieten, weil diese Leute sind das durch das Böse gewohnt. Die sind das gewohnt. Und deshalb demonstriert Gott da seine Kraft in außergewöhnlicher Weise. Wir hören und lesen das ja immer wieder von Missionsgebieten und Berichten. Ihr Lieben, für uns, den Rest der Weltbevölkerung, das ist ein Drittel, dazu gehören wir auch, die im westlich geprägten Kulturkreis erzogen worden sind, geprägt worden sind durch materialistisch-humanistische Denkweise, es gibt nur das, was du sehen und fühlen und mit deinen Sinnen wahrnehmen kannst. Der Mensch ist der Mittelpunkt aller Dinge. Es geht nur um den Menschen. Und dann ist das problematisch. Wir haben doch in unserem evangelistischen Wirken, ja? Da muss jede Gemeinde ehrlich sein. Da müsst ihr doch auch mal ehrlich sein. Ich denke, fast jede Gemeinde, jeder Mensch von uns, der versucht, evangelistisch Ausstrahlung zu haben, der evangelistische Bemühungen unternimmt. Wir bekommen doch schon Probleme, unseren Zeitgenossen die einfachsten Grundlagen des Evangeliums zu erklären. Stimmt's nicht? Die einfachsten, weil es um übernatürliche Dinge geht. Es ist für die Menschen so schwierig. Und als die Grenzöffnung war, da haben wir damals, wir waren in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern gehörte damals noch zur ehemaligen DDR. Und dann kamen die Leute rüber und dann habe ich Leute gehabt, die total atheistisch geprägt waren. Sie kamen in unsere Glaubensseminare. Manche von denen mussten die Seminare zweimal machen. Weil die Prägung der Geisteshumanismus und des Materialismus, Gott ist tot, es gibt keinen Gott, sie total verprägt hatte. Sie mussten das zweimal hören, weil sie waren einer Gehirnwäsche unterzogen worden. Und die Wahrheit macht zwar frei, aber sie mussten das doppelt so oft hören wie die anderen. Ich habe das gesehen, was das macht. Und das ist ein Problem, ihr Lieben. Ich glaube nur, woran ich sehe. Und jetzt mache ich mal einen Witz. Ich glaube nur, woran ich sehe, sprach's und verstarb am unsichtbaren Coronavirus. Ich glaube nur, woran ich sehe und starb an der unsichtbaren radioaktiven Strahlung. Leute, merkt ihr, was ich sagen will? Es gibt viele Dinge, die wir nicht sehen, die wir nicht verstehen, aber sie sind real. Werdet nüchtern in eurem Denksinn, auch wenn du vieles nicht verstehst und nicht alles völlig durchdenken kannst und alles völlig durchschauen kannst, bitte werde nüchtern und mach dir klar, diese Dinge sind real. Und dann, jetzt gehen wir mal noch einen Schritt weiter. Wenn die Leute, hier geprägt unsere Zeitgenossen, schon bei dem positiven Teil der Evangeliumsverkündigung, bei den einfachsten Wahrheiten, wo wir erklären, da gibt's einen guten Gott, er ist voller Liebe, wenn die da schon Schwierigkeiten mit haben, dann gehen wir einen Schritt weiter und erklären ihnen, es gibt das Reich des Bösen, es gibt die Macht, dann haben die noch mehr Probleme, versteht ihr? Weil sie beschuldigen ja Gott für alles. Wie kann Gott das zulassen? Sie denken, Gott ist der Böse. Gott ist nicht der Böse. Gott ist der Gute. Hey, das ist die Lüge des Teufels. Das ist die verrückteste Lüge, die sich hat einfallen lassen. Mich gibt es ja gar nicht. Die ist sehr gut hier in der westlichen Kultur angekommen. Hey, mich gibt es nicht. Und dann plappern wir das nach. Den Teufel gibt es nicht. Wo die Einflüsterung herkam, ist interessant. Mich gibt es nicht. Weiter sagen. Mich gibt es nicht. Doch, es gibt ihn. Und für mich ist heute Morgen hier die entscheidende Frage, hier online und in diesem Raum, diese Frage, die ich jetzt stelle, ist von zentraler Bedeutung. Wie viel Zweifel und Unglaube durch unsere kulturelle Prägung und durch den Zeitgeist, die wir hier erfahren haben, durch Materialismus und Humanismus, steckt bei uns selbst noch in unseren eigentlich so ganz christlichen Knochen und Gehirnzellen? Das ist die Frage, hä? Weil man kann seine Prägung und den Zeitgeist, in dem man aufgewachsen ist und geprägt wurde, nicht verleugnen. Das ist einfach, das muss man wissen. Man muss diese Lügen erkennen und man muss das gefangen nehmen unter den Gehorsam Christi. Wieso haben wir solche Schwierigkeiten damit, mit den Fakten über den Teufel, obwohl wir den biblischen Bericht kennen, wo Jesus dem personifizierten Bösen, dem Satan in der Wüste, in der Versuchungsgeschichte begegnet ist? Persönlich! Jesus! Wenn wir jemand glauben, dann doch Jesus, oder? Er hat nie was Böses getan. Er hat nie gelogen. Und von ihm wird berichtet, er hat eine persönliche Begegnung mit Satan. Wo wir so viele Beispiele in den Evangelien der Apostelgeschichte finden, in denen berichtet wird, wie Jesus und die Jünger und auch später in der Apostelgeschichte, wie sie immer wieder Konfrontationen mit Satan und dämonischen Kräften erlebt haben und sie immer Autorität über diese Kräfte hatten und ausüben. Außer einmal, wo Jesus vom Berg kam, wir konnten ihn nicht austreiben. Ihr kennt diese Stelle. Und dann Jesus, ach, ihr Ungläubig, schlecht. Und er regelt die Dinge sofort. Aber das ist die einzige Ausnahme, die uns berichtet wird. Ansonsten ist da immer Sieg auf der Seite des Lichtes. Und interessant ist, dass ich in diesen Tagen eine Inspiration des Heiligen Geistes hatte, ein persönliches Beispiel mitzuteilen. Das habe ich noch nie in einer Gemeinde mitgeteilt. Ich habe das nur engeren Freunden und den Leiterkreisen erzählt, das ist schon lange her, da war ich 20 Jahre alt. Also heute, wenn Leute, und viele Dinge muss man erstmal für sich behalten und verarbeiten. Weißt du, wir leben heute in einer Kultur mit dem Handy und iPhone. Wenn ich das, was ich jetzt erlebe, wenn das heute Leute erleben würden, es wird sofort auf YouTube gestellt. Sensationell, ich hatte eine Begegnung mit dem Leibhaftigen. Leute würden Bücher schreiben und das, ihr wisst, was ich euch sagen will. Leute würden sich selbst in den Mittelpunkt stellen. Seid vorsichtig vor Leuten, die vor 3 Tagen eine Engelsoffenbarung und Dings hatten, das an die Öffentlichkeit gehen. Seid vorsichtig mit diesen Leuten. Amen. Die stellen oft nicht den Herrn in den Mittelpunkt, sondern sich selbst. Vorsichtig sein. Was ich euch erzähle, ist viele Jahre her. Ich war um die 20 Jahre alt. Und ich habe ganz klar den Impuls für diese Predigtreihe, wo der Herr sagte, du musst von deinen persönlichen Beispielen, die du mit der Macht der Finsternis erlebt hast, du musst davon berichten. Jetzt ist die Zeit gekommen. Ich habe eine Freigabe bekommen, das ab jetzt tun zu dürfen. Und jetzt gehe ich langsam auf 60 zu. Ich bin 57. Es ist beinahe 40 Jahre her, aber jetzt darf ich diese Dinge erzählen. Interessant, oder? Es muss seinen Sinn haben. Also kurz nach meiner göttlichen Berufung, kurz bevor ich auf das theologische Seminar gegangen bin, habe ich die Bibel verschlungen, alles über Gott und natürlich auch sehr viel über den Feind, über seine Macht. Und es war alles gute, fundierte Literatur. Und da stand drin, wie der Teufel Menschen verführt hat und ihnen Angebote gemacht hat mit Reichtum, mit Ansehen und Anerkennung, mit Macht. Und all diesen Dingen. Und das kann dich, wenn du 20 Jahre alt bist, beeindruckt dich das. Ich habe Sachen gelesen, da konnten Leute jede Frau haben, die sie wollten. Wie bei Salomo, 1000 Frauen, verstehst du? Du bist 20 Jahre alt, du liest das alles, meine Güte. Das ist ja Wahnsinn, was Leute durch, wenn sie sich Satan unterwerfen und hingeben, was die alles erleben konnten. Wie sie reich wurden, berühmt wurden, weil sie einen Pakt mit ihm eingegangen sind. Und da passierte Folgendes. Wie gesagt, ich habe nur in persönlichen Kreisen bisher ganz vertraut, gerät das erste Mal öffentlich in einer Gemeinde. Ich war im Bett, ich schlief und auf einmal war ich wach. Und ich war wie in meinem Geist über mir und sah mich selbst. Und auf einmal erschien eine Macht in meinem Schlafzimmer. Und diese Macht war finster, sie war dunkel. Und wenn ich sie beschreiben müsste, dann würde ich sagen, es war wie ein dunkler, finsterer Jesus. Es war nicht Jesus. Mir war sofort klar, das ist nicht Jesus. Aber er wirkte wie Jesus. Und obwohl diese Macht so finster war, ging eine Strahlkraft. Aber ich kann es euch nicht besser erklären. Die Finsternis leuchtete. Es war eine Mischung von Leuchten und von Finsternis. Und ich merkte, von dieser Erscheinung geht Macht, Autorität, Kraft und Anziehung aus. Und dann stellte diese Macht mir eine Frage. Willst du diese Dinge, von denen du gelesen hast, Macht, Ehre, Reichtum, Anerkennung, jede Frau, die du willst, willst du das haben? Und der Hammer war, dass in Gedanken, es war für mich, als ob die Zeit, als ob jemand die Zeit angehalten hatte, da dachte ich, es ist ganz schön ernst, was hier passiert. Ich war irgendwie wie verwirrt, ich war wie unter Narkose. Es war, als ob von dem, was ausging, dass mein Denken so ein bisschen blockiert war, mir fiel der Name Jesus nicht mehr ein. Ich rang nach Gedanken, nach Klarheit. Und ich wusste, da gibt es doch einen Namen, den ich anrufen muss. Mit welchem Buchstaben fängt er an? Ich sage euch wirklich die Wahrheit. Mir fiel der Name Jesus nicht ein. Und dann, wie war noch der Name? Und ich dachte, wenn du jetzt sagst ja, dann bist du für alle Ewigkeit verloren. Du kriegst das vielleicht alles, aber du bist für die Ewigkeit verloren. Und ich weiß nicht, wie lange es dauert. Gefühlt war das für mich eine Ewigkeit, wo ich nach dem Ausweg suchte, nach dem Namen. Auf einmal war ich irgendwie, J, der Name ist Jesus. Und dann sagte ich, nein, ich will das nicht. In Jesu Namen, geh weg. Und dann, wie ein Hauch, war es weg. Und ich saß kerzengerade im Bett. Und diese Sache war kein Traum, es war real. Ich erzähle euch die Wahrheit. Es gibt diese Macht des Bösen. Ich glaube nicht, dass es Luzifer selber war, aber es war eine Macht, versteht ihr? Es war wirklich eine Macht, die mir, weil ich kurz davor war, ein Diener Gottes zu werden, diesen Weg einzuschlagen. Und Jesus wurde vor öffentlichem Dienstbeginn massiv bedroht und verführt, dass er bloß nicht was? Seinen Dienst beginnt. Und bei mir war es kurz vor Dienstbeginn dieses Angebot. Gott hat mich bewahrt, Halleluja. Ich sage das zur Ehre Gottes. Und ich sage es aus einem Grund. Spielt nicht mit diesen Geschichten, wenn du diese Dinge einmal erlebt hast. Dir können 100.000 Leute mit Argumenten kommen, das kann es gar nicht geben. Was man selber erlebt hat, hat man selber erlebt. Das kann dir niemand wegnehmen. Ich weiß, was ich erlebt habe, ihr Lieben. Lasst uns mit diesen Dingen bitte nicht spielen. Diese Dinge sind ernst. Es war ein geistlicher Kampf. Er war real. Er war wirklich bedrohlich. Aber, und das ist wichtig, ein Wort, ein Satz des Widerstandes reichte aus, um dieser Macht die Stirn zu bieten, dass sie gehen musste. Das ist wichtig. Das ist die Botschaft heute Morgen. Egal, womit wir es zu tun bekommen, seht, ich habe euch Kraft und Macht über alle Macht des Feindes gegeben. Ihr werdet auf Schlangen und Skorpione treten, nicht die auf euch. Ihr werdet auf sie treten und nichts kann euch irgendwie schaden, sagt Jesus. Was für Aussagen. Wow. Ihr Lieben, mir ist dann klar geworden im Nachhinein, ich hatte noch eine wichtige Erkenntnis, die ich unbedingt mitteilen will, weil die Bibel Folgendes sagt, was verborgen ist, steht bei dem Herrn. Und wir Menschen, wir wollen immer so gerne wissen, was verborgen ist. Wann kommt denn der Herr wieder? Was Jesus noch nicht mal, zumindest als er auf der Erde war. Ihr versteht's, weiß niemand. Wie ist denn das mit dem Okkultismus? Und dann erforschen wir was? Die Tiefen des Satans. Und die Bibel warnt genau davor, er gründet nicht die Tiefen des Satans. Und dann habe ich einen Bericht gesehen, der hat mich fasziniert, den will ich weitergeben, weil das eine gute Lehre für uns ist. Ich habe mitbekommen, dass die, als immer mehr Falschgeld gedruckt wurde in den USA, haben sie die Ausbildung der Polizei und der FBI-Agenten völlig umgestellt, weil so viel Blüten im Umlauf waren. Und zwar haben sie sich darauf konzentriert, nicht das Falschgeld, die falschen Blüten zu studieren, sondern alle Polizisten und Agents mussten die Originalwährung, das Original studieren. Merkt ihr, worauf ich hinaus will? Je besser du das Original kennst, dann erkennst du schon von Weitem die Blüten und die falschen 50er. Versteht ihr? Vertief dich nicht in satanische und okkulte Literatur. Vertief dich im Wort Gottes. Und du erkennst die Irrlehren und die falschen 50er ziemlich schnell. Halleluja. Ich denke, das reicht für heute. Ja. Ja, Jesus, wir danken dir, dass du der Herr aller Herren bist, dass du der König bist und dass du der Sieger von Golgatha bist, dass du der Schlange den Kopf zertreten hast, dass der Feind dieser Welt schon gerichtet ist und er wird gefangen geführt werden. Und noch haben wir mit diesem zwar schon verurteilten Feind zu tun, aber er ist ein besiegter Feind. Und wir sind auf der Seite des Siegers. Dafür preisen wir dich und wir danken dir, auch wenn du sagst, wir sind die Schafe deiner Herde. Und das ist das Großartige. Du lebst in uns. Der wahre Löwe lebt in den Schafen. Halleluja. Christus ist in uns, der Löwe in den Schafen. Und wenn ein Schaf sich in der Autorität dieses Löwen dem zuwendet, der nur brüllt wie ein Löwe, dann muss dieses Tier Reiß ausnehmen. Halleluja. Das ist die Wahrheit. Und Herr, deshalb wollen wir heute Morgen nicht mit Furcht und Angst und Bedrückung in unsere Häuser gehen, zurückgehen oder beziehungsweise ihr seid schon da online, aber in den Tag gehen, in die Woche gehen, sondern wir wollen voller Freude und Zuversicht, aber auch mit Nüchternheit im Denken, mit Wachsamkeit, dass wir wissen, wir sind nicht in so einem beständigen Frontenkrieg, sondern wir dürfen unser Leben genießen. Jesus, du bist gekommen, damit wir das Leben und den Überfluss des Lebens volles Genüge haben. Und ich möchte dich bitten, dass ein jeder das von uns tut, dass er nicht eingeschüchtert und bedroht ist, sondern sich an dir und an deiner Gnade freut, an den Menschen, die ihn lieb haben, freut, an den guten Dingen des Lebens sich freut. Lass uns die guten Dinge in unserem Leben sehen. Aber Herr, wir bitten dich auch, dass wir die Gnade und die Wachsamkeit haben, die Nüchternheit, dass wenn diese Terrorattacken, diese Anschläge des Teufels in unser Leben kommen, dass wir sie erkennen und zwar rechtzeitig, dass du uns warnst, dass wir immer sensibel sind. Wir bitten dich, Heiliger Geist, lass uns lernen, deine Stimme zu hören. Gib uns ganz weiche, sanfte Herzen. Mach unsere Ohren auf. Öffne bitte unsere Ohren, weil es in der Offenbarung immer wieder heißt, wer da Ohren hat, der höre. Lass uns hören, denn du warnst uns auch rechtzeitig. Und du hast vor allem versprochen, dass es keine Versuchung gibt, die über unser Vermögen hinausgeht. Du machst ein Ende in dem Moment, dass wir es ertragen können. Halleluja. Und wir danken dir, der in uns ist. Der wahre Löwe ist größer als der, der nur brüllt wie ein Löwe in dieser Welt. Dafür ehren wir dich. Und wir geben Jesus alle die Ehre. Komm, wir applaudieren ihn nochmal. Halleluja, Jesus. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. 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 Halleluja.